Does everyone need customer support today?
We've got you. Intercom has the tools to manage support at any scale, like integrations, bots, and more. All in one powerful platform. We'll even automatically resolve 33% of your support volume, so you have more time for customers who need you most.
Oh, that's better.
Supercharge your team's productivity and make your customers super happy with Intercom. Learn more at intercom.com/support.
Baby Gut Business. Was du von Girlbosses, Medienmachern und Digital Natives lernen kannst. Karrieregeschichten, echte Insider-Tipps und alles rund um Social Media mit Ann-Kathrin Schmitz.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Podcast-Freunde, zu einer neuen Folge von Baby Gut Business. Ich weiß, Eigenlob stinkt, aber ich muss euch einfach die tagesaktuellen News mitteilen, dass Baby Gut Business zu einer der besten Podcasts von Apple höchstpersönlich für 2019 gekürt wurde. So, und ich weiß nicht, wie viele von euch seit Folge 1 irgendwie dabei sind. Der Podcast ist nicht mal ein halbes Jahr alt oder gerade mal ein halbes Jahr alt. Und das macht mich einfach echt unglaublich stolz. Und ich möchte das an euch zurückgeben und eingangs hier mal Danke sagen, dass ihr hier so treu zuhört und mir auch immer so tolles Feedback gebt. Und vor allem, ja, dass ihr das Ding immer wieder teilt auf Instagram, auf LinkedIn, auf allen Kanälen, die euch zur Verfügung stehen. Und ja, vielen, vielen Dank dafür. Das trägt maßgeblich zur Reichweite dieses Podcasts bei. Und ja, wie gesagt, ich reposte immer so viel ich kann und macht bitte weiter so. Ihr macht mich unglaublich stolz und glücklich damit und es freut mich sehr, dass es euch so gut gefällt. So, worum geht's heute? Ja, eine Folge, die ich ehrlich gesagt schon ganz, ganz lange, noch bevor ich überhaupt mit dem Podcast konkret angefangen habe, im Kopf hatte. Und zwar beschäftigt die sich rundum mit der Professional-Plattform LinkedIn. Und viele, ich habe mich vorher ab so ein bisschen im Freundeskreis umgehört und viele meiner Freunde und aber auch entfernte Geschäftskontakte sagen immer, LinkedIn, das ist doch eine Plattform, wenn ich einen neuen Job suche. Oder wenn ich noch irgendwie im Aufbau meiner Karriere bin oder. Das Ding ist, LinkedIn ist mittlerweile zu einer, ja, dem größten Netzwerk für alle Arten von Geschäftskontakten geworden. Und mittlerweile vernetzen sich Leute nicht nur da, sondern es gibt sogar sogenannte LinkedIn-Influencer. Die nennen sich Top Voices auf LinkedIn. Denen es sich tatsächlich wirklich zu folgen lohnt. Also ich habe mich im Zuge des Podcasts wieder intensiver mit der Plattform beschäftigt und ich nutze es mittlerweile tatsächlich auch zu Weiterbildungszwecken. Also man kann wirklich Leuten folgen, die extrem spannende Inhalte und Texte veröffentlichen und ich habe mir für 2020 jetzt als guten Vorsatz Ende des Jahres noch genommen, dass ich damit tatsächlich auch ASAP, also wirklich ganz, ganz bald anfange, denn da habt ihr wirklich die Chance, euch in einem professionellen Raum, in dem es überwiegend um, ja, Meinungen und kernige Inhalte geht, zu präsentieren und das wirklich unabhängig von eurem Alter oder eurer Karrierestufe. Das heißt, es lohnt sich sogar, damit eventuell im Studium schon anzufangen. Wenn ihr sagt, ich bin zum Beispiel Experte für Grafikdesign etc., dann könnt ihr da schon Arbeiten veröffentlichen, Tipps geben für Leute, die sich für das Thema interessieren zum Beispiel. Oder. Aber wie das genau funktioniert, welche Inhalte da am besten funktionieren und warum man da organisch gerade noch richtig, richtig viel Reichweite generieren kann, habe ich mit keiner geringerer als Celine Flores Villas, eine der Top Voices auf LinkedIn, in dieser Folge besprochen. Und ich glaube, ihr könnt da ganz, 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 ganz viel für euer eigenes LinkedIn-Profil rausziehen. Denn tut mir jetzt mal einen Gefallen, nehmt euer Handy und googelt euch mal selber, wenn ihr das nicht eh regelmäßig macht. Und schaut mal, ich garantiere euch, eines der ersten 3 bis 4 Suchergebnisse wird euer LinkedIn-Profil sein, insofern ihr schon eins angelegt habt. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass ihr euch da dementsprechend präsentiert. Und ja, wie ihr das machen könnt, was Best Practices sind, wem ihr ab jetzt heute anfangen solltet zu folgen, um euch ein bisschen Inspiration zu holen und was da so für Chancen und Potenziale auch für Unternehmerinnen und Unternehmer unter euch warten. Ja, das habe ich mit Celine besprochen und jetzt geht's auch direkt ins Interview. Celine, ich freue mich total, dass wir uns heute hier in Düsseldorf treffen. Ich bin ein bisschen zu spät gekommen, muss man sagen. Aber Celine hat sich meiner trotzdem noch angenommen. du bist eine sogenannte LinkedIn-Influencerin. Und jetzt stellt sich, glaube ich, bei vielen, nicht nur bei mir, die Frage, was? Es gibt jetzt auch bei LinkedIn Influencer. Das musst du uns eingangs erstmal erklären. Was ist die Definition von einem LinkedIn-Influencer und was macht er eigentlich?
Also so eine richtige Definition per Buch, Lexikon gibt es glaube ich noch gar nicht, aber das ist letztendlich genau das Gleiche, was wir alle von Instagram kennen, nur eben auf einer anderen Plattform. Also es geht um andere Inhalte, es geht um Business-Inhalte, nicht um lifestyleige Mode- und Beauty-Tipps-Themen, sondern eben einfach um andere Themen. Und da funktioniert das ähnlich. Also wie auf Instagram jemanden Smoothie oder, keine Ahnung, eine Bodylotion promotet, kann man halt auf LinkedIn als Influencer zum Beispiel B2B-Produkte vermarkten oder denen Sichtbarkeit geben.
Okay, bevor wir jetzt weiter auf das LinkedIn-Thema eingehen, weil das ist ja auch noch ein weites Feld, würde mich erstmal interessieren, okay, du bist LinkedIn-Influencer, du publizierst da Inhalte, wie wir sie kennen, von anderen Plattformen. Wie genau verdienst du denn jetzt dein Geld? Beziehungsweise, ich folge dir jetzt auch schon ein bisschen was länger und du moderierst auch, du bist Speakerin. Ich habe gesehen, du hast mit auch an einer Agentur jetzt gegründet, letztes Jahr, 2018, glaube ich. Worum geht's da? Was sind die Themen? Was machst du eigentlich und wo kommt das Geld her?
Wo kommt das Geld her? Gute Frage. Es sind, wie du sagst, verschiedene Revenue-Streams, wie das ja bei dir wahrscheinlich auch ähnlich ist. Also zum einen, klar, gibt es eben Vermarktungsprojekte, wo ich mit Firmen zusammenarbeite, weil ich deren Projekte cool finde und die da präsentiere. Das ist ein Teil, aber wie du sagst, eben bin ich auch viel als Speakerin und Moderatorin unterwegs, vor allen Dingen jetzt mehr als Speakerin und das macht mir halt auch besonders Spaß. Und da geht es dann immer darum, anderen eben beizubringen, wie funktioniert das auf LinkedIn, weil genau wie du gerade sagst, wie lange gibt es schon, was passiert da genau? Das fragen sich viele. Also das ist tatsächlich noch nicht so ein präsentes Thema und viele Unternehmen vor allen Dingen sind da jetzt drauf aufmerksam geworden und wollen eben selber zum Beispiel Corporate Influencer aufbauen. Das heißt, ein Mitarbeiter kommuniziert für die Firma und wird richtig mit einem Marketingbudget und auch Mitarbeitern unterstützt, das zu machen. Und da helfe ich eben die aufzubauen, diese Corporate Influencer, die zu trainieren, mache verschiedene Projekte auch im konzeptionellen Bereich mit diesen Firmen. Also eigentlich mache ich genau das Gleiche wie du, nur auf LinkedIn.
Deswegen ist das ja so unfassbar spannend, was du machst. Es ist ganz lange Zeit an mir komplett vorbeigegangen. Ich greife mal eine andere Frage vor, weil ich bin bis vor kurzem noch davon ausgegangen, LinkedIn, Xing, das sind doch Plattformen, da muss ich nur präsent sein, wenn ich aktiv einen Job suche. Und ich glaube, es ist ganz, ganz vielen Deutschen so geht. Ich glaube, das ist eine deutsche Sache. Ja. In den USA wird das schon ganz, ganz lange anders genutzt und die sind uns einen Schritt voraus immer bei allem. Aber LinkedIn scheint ja so viel mehr zu sein, als nur irgendwie, ich bewerbe mich auf Jobs. So, was kann man denn da noch alles machen?
Genau, also das ist ein absoluter Irrglaube, dass das letztendlich nur digitalisierte Lebensläufe sind. Das war eine lange Zeit so, aber das hat sich extrem geändert. Und da muss man aber auch nochmal unterscheiden zwischen Xing und LinkedIn. Die verfolgen so ein bisschen eine andere Strategie. Also bei LinkedIn ist es tatsächlich so, dass es sich einfach um ein soziales Netzwerk handelt im Business-Kontext. Das heißt, da kann man genauso Artikel posten, Videos posten, Bilder posten, wie auf allen anderen Plattformen. Also es ist wie so ein bisschen von den Funktionen her sehr ähnlich wie es Facebook, ist auch blau, ne? Da kommt man schnell klar, weil man das irgendwie schon kennt. Xing dagegen hat ein bisschen eine andere Strategie und zwar gibt es bei Xing ausgewählte Influencer, also sogenannte Xing Insider und die können eben vor allen Dingen Artikel und Videos posten und alle anderen nicht. Das heißt, das ist so ein bisschen selektiver. Heißt in der Schlussfolgerung, bei LinkedIn findest du natürlich leider auch mal ein Katzenvideo, obwohl das natürlich nicht auf diese Plattform gehört. Auf Xing wiederum gibt es sowas nicht, da sind die Inhalte kuratiert, also geprüft von der Redaktion, damit vielleicht auch ein bisschen hochqualitativer, aber es kann halt auch nicht jeder posten und das ist so ein bisschen der Unterschied. Also wenn man jetzt selber unbedingt aktiv werden möchte und seine Insights, seine Expertise, seine Arbeitsinhalte teilen möchte, dann sollte man auf jeden Fall direkt bei LinkedIn anfangen, weil da ist das eben ganz easy möglich.
Ja, jetzt bist du ja auch irgendwie so ein bisschen LinkedIn Ambassador, würde ich fast sagen. Du bist, wie heißt das auf LinkedIn? Top Voice
genau.
Von LinkedIn.
Ja.
Ne? Habe ich im Intro schon gesagt, aber Celine hat fast 30.000 Leute, die dir folgen. Also man kann auch richtig Leuten folgen. Man muss sich nicht immer direkt vernetzen im Sinne von, ich will einen Business-Kontakt zu dir herstellen, sondern ich kann auch Leuten wirklich wie bei Instagram oder weiß ich nicht, auf allen anderen Social-Media-Plattformen irgendwie so aktiv folgen und schauen, was die so machen. Und dann habt ihr euch nicht direkt vernetzt praktisch, sondern man schaut sich einfach nur die Inhalte an, die du praktisch kuratiert für deine Community zur Verfügung stellst. Richtig?
Das ist richtig.
Gut, haben wir verstanden.
Vielleicht dann noch als kleine Ergänzung, weil das ist dann oftmals, wenn man mit Leuten spricht, die Instagram aktiv sind und LinkedIn noch nicht so kennen und dann hören 30.000 Follower. Das ist auf LinkedIn verdammt viel. Also das ist, wenn man das mal sich anguckt, zum Beispiel Cristiano Ronaldo ist, glaube ich, der auf Instagram mit den meisten Followern mit 189 Millionen, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Auf LinkedIn ist das Bill Gates mit nur 22 Millionen. Also das Verhältnis ist dann ganz anderes. Das heißt, wenn man das jetzt umrechnen würde, das habe ich nämlich letztens mal gemacht, weil ich das immer gefragt werde, so, das ist ja gar nicht so viel, wäre das Äquivalent wie zu auf Instagram, wenn ich da 257.000 Follower hätte, nur mit dem Unterschied, dass es auf Instagram sehr viele gibt, die 257.000 Follower haben, auf LinkedIn sehr wenige. Also das nur so von der Größeneinordnung, was das da bedeutet. Und das ist halt eben gerade eine Plattform, die extrem wächst und einfach noch nicht da ist. Also das sieht man eben allein an dieser Followerzahl.
Total interessant. Auch diese Umrechnung jetzt. Bist du ja schon irgendwie da sehr etabliert und auf LinkedIn praktisch angekommen. Wie kam es denn überhaupt dazu? Also du hast ja vielleicht auch einen etwas in Anführungszeichen unkonventionelleren Werdegang. Erzähl mal, wie bist du jetzt zur Top Boys auf LinkedIn geworden?
Ja, letztendlich kam das durch so ein kleines Experiment, weil vor eineinhalb Jahren war eigentlich mein Ziel noch, ich wollte unbedingt Moderatorin werden. So, und da ist ja so ein bisschen das Dilemma, ne, wie willst du Moderatorin werden, wenn du keine Erfahrung hast, dann lässt dich keiner moderieren, aber du kannst ja auch keine Erfahrung sammeln, wenn dich niemand moderieren lässt. So heißt, kurz gesagt, du kannst niemals Moderatorin werden. Und für mich war dann so klar, okay, ich muss irgendwie anders schaffen und mir eine Sichtbarkeit geben und selber zeigen, was ich kann, ohne dass ich auf andere angewiesen bin, auf Auftraggeber, auf Fernsehsender und so weiter. Und dann habe ich überlegt, ja, wo gehe ich denn hin? YouTube, komplett besetzter Marktplatz. Instagram, ja gut, das ist halt eine Zielgruppe, die mich nicht buchen wird, weil die sind selber irgendwie Kids oder Jugendliche oder ne, wer soll mich da beauftragen? Und dann kam mir so dieser Gedanke, ja, was ist denn eigentlich mit LinkedIn? Da sind doch eigentlich die ganzen Chefs und Eventmanager und die ganzen CEOs dieser Welt, die mich am Ende auch beauftragen können. Warum gehe ich nicht dahin? Und dann habe ich da tatsächlich mal rumprobiert am Anfang und gemerkt, der Algorithmus vor eineinhalb Jahren für Videocontent, nativ hochgeladenen Videocontent, ist abartig gut. So wie das bei Instagram und Facebook vor 9 Jahren war. Ne? Da kannst du halt als jemand, der nur 300, 400 Kontakte hat, konnte ich da Reichweiten von, keine Ahnung, direkt am Anfang 30.000 Klicks und Views erzielen, was ja auf einer Plattform wie Instagram und Facebook nicht mehr möglich ist. Also forget about it, wenn du da jetzt nicht, keine Ahnung, deine Follower hast, dann wirst du sie auch nicht mehr kriegen. Also das ist unmöglich, außer du setzt ein Werbebudget ein. Und das habe ich dann gemerkt durch so ein paar Tests und habe dann gedacht, ja okay, jetzt bevor das sich ändert, muss ich jetzt sofort loslegen. Habe mir eine Kamerafrau gesucht und habe dann echt irgendwie 8 Wochen später angefangen, jede Woche 3 Videos zu veröffentlichen und da alles auf diese Karte gesetzt. Und es hat dann halt super schnell funktioniert. Also das war dann erfolgreich. Und so fing das Ganze an. Mittlerweile mache ich auch noch, wie du gerade gesagt hast, schon ein bisschen Moderation, aber ist nicht mehr mein Ziel. Also ich sehe mich mittlerweile viel eher als Unternehmerin, baue eben diese Beratungsschiene auf, bringe da jetzt auch bald ein E-Learning raus in dem Bereich und das ist jetzt eigentlich so das, wo ich hingehe und mehr in die Speaker-Richtung als in die Moderatoren-Richtung.
Habe ich gestern deine Insta-Story gesehen. Ein Webinar kommt demnächst.
Ja.
Werbung. okay, aber wo kommt diese Expertise her? Also ich tue mich total schwer, weil ich dachte, ich nehme mir sowas tatsächlich auch so ein bisschen zum Vorbild, was du machst, weil ich das toll finde und irgendwie total inspirierend und dachte so, vor einigen Wochen, ey, ich kann mich ja auch nicht mit ihr treffen, bevor ich hier LinkedIn nicht durchdrungen habe, ich muss jetzt mal selber da was hochladen. Und ich saß da und habe rumgedacht und rumgedoktert und mir ist jetzt so wirklich, tue mich da unheimlich schwer irgendwie mit, was mir bei Instagram total einfach fällt.
Ja.
Ich habe immer das Gefühl, das ist so ein krasses B2B-Umfeld. Ich bin da einem ganz anderen Zielpublikum ausgesetzt. So, und wenn du sagst, du hast einfach angefangen, irgendwo muss man ja auch eine Expertise haben, um auf LinkedIn ernst genommen zu werden, oder?
Ja, absolut. Und das war halt bei mir so, diese Innovationsinhalte kamen letztendlich aus dem Beratungshintergrund. Also ich habe da ja schon irgendwie 2 Jahre bei Ernst & Young gearbeitet, habe Innovationsworkshops gemacht, Projekte zum Thema Smart City, habe da meine Masterarbeit geschrieben. Das heißt, das war so mein Thema. Ne? Und das habe ich dann auch genutzt, um darauf das auszuspielen auf LinkedIn. Weil klar, wie du sagst, du brauchst irgendwie Inhalte. Und das ist halt einfach was anderes als bei Instagram. Da sind das auch Inhalte, da sind das halt nur andere Inhalte. Und das ist auch wirklich interessant zu sehen, wie ich jetzt zum Beispiel finde, dass diese ganzen Motivationscoaches, diese ganzen Leute, die auf Instagram super funktionieren, die funktionieren auf LinkedIn nicht.
Ja, Gott sei Dank.
Ja, also das ist auch null, also ich kann da oftmals nur den Kopf schütteln, aber das ist halt eine Zielgruppe, die, ich habe sie letztens definiert, im Schnitt verdienten der LinkedIn-Nutzer 75.000 Euro im Jahr, der lebt in der Stadt, hat mindestens einen universitären Abschluss, die meisten, sagen wir mal, und was war das vierte Attribut? I don't remember. Aber ne, dass sie, merkst du mal, was die Zielgruppe ist und dass die natürlich nicht auf einen Motivationscoach hören und den nicht mehr brauchen, weil die schon längst ganz woanders sind, ist ja klar. Sondern die gucken dann, was bringt ihr Business weiter. Und das ist natürlich ja eine ziemlich hohe Liga, in der man irgendwie spielen muss. Und für mich vor allen Dingen auch schwer oder zeitaufwendig sind dann die Kommentare. Ne? Also was zu posten ist ja das eine. Wenn dann die Kommentare darunter ausbrechen, wo dann Leute ne richtig fundiert mit Studien und alles belegen und diskutieren und eine Diskussion starten, irgendwie, das ist echt heavy, dann sich dafür Zeit zu nehmen, weil ich kann das, aber es kostet unheimlich viel Zeit.
Ja, also ich muss jetzt schon wieder eine Frage vorgreifen, weil es einfach so gut passt an der Stelle. Ich habe gestern ich habe mir noch deine letzten drei Einträge irgendwie durchgelesen und habe dann...
Die waren ja sehr soft, die letzten zwei Postings.
Ja, aber nee, Moment, ich habe mich bei den Kommentaren teilweise erschrocken. Also... ich lehne mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster, ist provokant, aber das waren oftmals alte weiße Männer, die dich irgendwie jetzt nicht angreifen, aber man hat schon gemerkt, okay, die fühlen sich vielleicht sogar bedroht, auch so ein bisschen durch eine Frau, die jetzt vielleicht kommt und in diesem Digital-Online-Marketing-Business mal so ein bisschen in Anführungszeichen aufräumt oder das so aufmischt. Und ich habe oft bei den Kommentaren das Gefühl, die waren relativ... haltlos und Hauptsache, ich kommentiere jetzt hier irgendwas. Mhm. Negatives auch, oftmals in die Negativrichtung. Und wie gehst du damit um?
Also, grundsätzlich, du hast recht, du hast wahrscheinlich dann, ich weiß genau, welchen Kommentar du da erwischt hast. Da ist nämlich ein echter Störenfried dabei. Und da will ich auch demnächst echt mal ein Posting machen zu diesem Thema Hass im Netz, weil das ist echt eine Katastrophe. Also bei Instagram weiß ich nicht, wie das da mittlerweile ist, aber ich finde auch sehr rough teilweise. Und bei LinkedIn hat sich das auch sehr geändert. Also als ich angefangen habe, war das alles neu und keiner hat das gemacht und das war sehr nett alles und einfach nur viel Lob. Es ist immer noch der Großteil, muss ich sagen, sonst hätte ich vielleicht auch irgendwann keinen Bock mehr, glaube ich, weil wenn du dich dann nur irgendwie blöd anmachen lassen musst, dann das macht ja dann keinen Spaß. Sondern es ist schon, der Großteil ist sehr positiv und konstruktiv, aber klar, da gibt es dann so den einen oder anderen Störenfried und das ist mir auch echt so ein Anliegen, das irgendwie mal klar zu machen den Leuten so, hey, sag bitte nur das, was du dich auch trauen würdest, mir direkt ins Gesicht zu sagen, wenn ich vor dir stehe. Und wenn du dich das nicht traust, dann lass es einfach, ja, weil das ist einfach nicht fair und die Leute haben da so eine gewisse Distanz und denken, sie können dann alles schreiben, weil sie da gemütlich vor ihrem PC zu Hause sitzen und keiner sie irgendwie so an die Strippe kriegt, aber das geht halt nicht, finde ich. Da muss sich auch jeder mal in die eigene Nase fassen und überlegen, ist das alles richtig, was ich da online mache oder, ja.
Naja, und einfach nur kommentieren, weil man kommentieren will, in irgendeine Negativrichtung, fand ich halt auch. Also es ging total um einen Beitrag du hast gestern oder vorgestern einen Workshop bei Funk abgehalten und ich auch den Post, den du, wo du nur in einem Satz zusammengefasst hast, worum es ging, fand ich schon total on point. Also auch das unterschreibe ich komplett und wie war das denn nochmal?
Da kamen ein paar Sachen, ich habe es gesehen.
Ich habe sogar aufgeschrieben sogar. Das muss ich jetzt mal ganz kurz rausnehmen.
Ja, easy. Wahrscheinlich war es der Dietmar. Da gibt es so ein...
Ja, pass auf. Und zwar hat er nämlich mehr oder weniger gesagt, es ging um die Informationsflut und wie man Leute wieder abholt und so weiter. Ja. Und er hat dann gesagt, die Informationsflut im Internet ist nur eine intellektuelle Überforderung der Gesellschaft. Da habe ich mich in meinem Stuhl zurückgelegt und dachte, uff.
Also
A, ist das negativ, B, ist es arrogant und C, kommt es halt von so einem Social Media Trainer oder so. Und da dachte ich, das gibt's doch.
Ja, aber der.
Da wollte ich schon fast selber kommentieren.
Ja, ich lasse, also der zum Beispiel, der schreibt immer mal wieder was und das lasse ich auch in Ruhe. Da auf solche blöden Diskussionen lasse ich mir ehrlicherweise gar nicht ein. Also, der hat jetzt aber lange Pause gemacht. Du erinnerst mich gerade dran. Da kamen auch schon viel schlimmere Sachen. So irgendwie, doch nur blond und nichts auf dem Kasten oder so, kam auch schon. Aber das ist auch fast mit der einzige. Und das ist auch einfach nie konstruktiv und Also das geht da rein und da raus bei mir, weil das ja, auf sowas muss ich mich nicht einlassen. Das ist keine Diskussion, die irgendwie wertvoll ist für mich, deswegen.
Okay, sehr gut. Back to topic.
Ja.
Was machst du doch, welche Inhalte, wir haben jetzt schon viel über Inhalte gesprochen, da können die Leute sich oftmals nichts drunter vorstellen. Was genau lädst du denn da hoch? Du hast gesagt, das sind Videos. Und worum geht es in den Videos? Du schreibst aber ja auch Artikel, richtig, teilweise. Und ansonsten holst du die Leute einfach ab, indem du so ein bisschen was aus deinem beruflichen Alltag teilst. Also ich frage deswegen, weil ich glaube, ganz, ganz viele tun sich schwer, welchen Inhalt konkret poste ich denn da und wie kann ich vielleicht auch so ein bisschen silly nacheifern im Endeffekt als Unternehmerin?
Ja, Logo. Ja, das ist eine super spannende und wichtige Fragestellung, gerade wenn man anfängt, die ich ja auch eben dann mit beispielsweise den CEOs bespreche, die aktiv werden möchten, wo wir dann festlegen, ja, woraus besteht denn jetzt eigentlich das Profil? Also so ein CEO, klar, der bespielt irgendwie seine Firmenthemen, das sollte der Großteil sein, also vielleicht so 60-70%, aber dann sind es auch eben diese weicheren Themen wie so Team-Events, das ist halt, davon kann so ein Account nicht leben. Also du musst irgendwie schon eine Expertise haben, aber dann gibt es eben diese Themen, Team, was gibt's noch, ja, wo bist du gerade? Also dich in Action zu sehen, wie du gerade gesagt hast, als ich bei Funk unterwegs war, so ein Posting zu machen. Und was ist dann der Mix? Also was ist das Verhältnis von diesen auf der einen Seite Statistiken posten, sag ich mal, ne? Und auf der anderen Seite so softere Themen. Und das ist für jeden ein bisschen anders. Also bei mir ist es, glaube ich, so 60-40, 70-30. Also 60-70% sind tatsächlich fachliche Inhalte. Und da geht es dann um Fragestellungen wie wie sieht die Zukunft von Elektrorollern aus? Wann wird das erste Lufttaxi fliegen? Also es sind immer Innovationsthemen. Wann ist der beste Gründungszeitpunkt? Da hatte ich den Frank Thelen mal zu interviewt. Also solche Themen. Und dann die Softerin eben, ja, ich bin gerade bei Funk, mache hier einen Workshop. Wo bin ich gerade? Was mache ich? Oder jetzt am Sonntag habe ich auch ein Posting gemacht zum Thema, ja, wo arbeite ich gerade? Da saß ich zwischen meinen Umzugskartons. Ich bin nämlich gerade umgezogen. Und dann, ja, Nachtschicht schieben und so. Ne? Also ein bisschen dieser Blick hinter die Kulissen. Aber das ist eher der kleinere Teil tatsächlich.
Super interessant. Das funktioniert am besten? Oder welches von beiden Posting-Arten funktioniert besser bei dir?
Super unterschiedlich. Also ich glaube, es braucht diese persönliche Komponente und ich glaube, das ist auch das, weshalb ich erfolgreich bin, weil ich eine der ersten war, die das gemacht haben. Also eigentlich diesen Aspekt aus dem B2C-Sektor, also von Instagram zu nehmen und auf diese Plattform zu bringen, ist eigentlich der Erfolg gewesen, weil nur Expertise und nur fachliche Themen können es eben nicht sein, sondern es muss irgendwie persönlich werden und die Leute, ja, let's be honest, auch jeder CEO hat Emotionen und über emotionale Themen holt man die Leute immer ab und zwar alle. Und trotzdem laufen natürlich auch Statistiken gut. Beispielsweise, was gut funktioniert, also wenn jetzt jemand anfangen möchte, sind so Themen, so Fakten-Slides zum Beispiel. Auf einen Blick irgendwie, es gibt so eine Slide zum Beispiel, die gibt's jedes Jahr. Was ist im Jahr 2019 in einer Minute im Internet passiert? Das ist so ein Kreisdiagramm, wo man dann sieht, okay, so und so viele Downloads gab's oder Streams gab's bei Netflix, so und so viele, ne. Also da wird so das ganze Internet einmal analysiert und das ist einfach ein cooler Inhalt, irgendwie, der viele Sachen schnell auf den Punkt bringt und sowas funktioniert super. Oder dann ja Grafiken auch, ne? E-Scooter-Markt. E-Scooter, ich komme immer mit diesem E-Scooter.
Warum du liebst eigentlich? Sie.
Ja, ich liebe sie wirklich. Nee, also auch so eben ja Grafiken, Statistiken, wo einfach auf einen Blick schnell zu erkennen ist, was die Aussage ist. Das ist übrigens aber auch eine Schwierigkeit, ne, weil die viele Unternehmensberatungen, die ich dann auch berate, die posten dann da ihre Studienauszüge und das sind teilweise viel zu komplexe Schaubilder, die man nicht sofort erfasst, sondern ein Unternehmensberater, der jeden Tag sich sowas anguckt, klar, der kapiert das sofort, aber jeder andere nicht und das ist auch so eine Darstellung. Schwierigkeit auf LinkedIn, glaube ich.
Ja, aber das haben wir im Vorfeld schon, als das Mikro noch nicht lief, besprochen. Eigentlich ist das ja die Kür, komplexe Sachverhalte möglichst einfach für jedermann zu erklären.
Absolut,
so, dass es wirklich
total
alle verstehen.
Ja.
Und das ist echt nicht so easy manchmal. Ich merke das ja selber. So, ihr habt kapiert, Celine, es lohnt sich dir zu folgen auf LinkedIn.
I hope so.
Wenn man sich noch mehr Inspo holen möchte, wem soll man denn sonst noch folgen? Hast du Kollegen, die du in dem Kontext nennen kannst, bei denen es sich lohnt?
Ja, also bei wem es sich auf jeden Fall lohnt, wenn man vielleicht eher ein Gründer ist, ist beispielsweise der Philipp de Pierreux. Das ist der Gründer von Adventure. Das ist eine riesige Digitalberatung, die jetzt auch von Ernst & Young übernommen wurde. Und ich finde, der macht das super, weil der eben auch es schafft, persönliche Inhalte zu teilen und fachliche Inhalte. Schreibt auch ganz coole Artikel und positioniert sich klar. Und das finde ich so wichtig in unserem, ja, im Jahr 2019, dass man Position bezieht und sich auch traut, zu bestimmten Themen eine Aussage zu treffen. treffen. Nicht immer so schwammig, so ja, man könnte ja so, aber auch so, sondern einfach mal zu irgendwas zu stehen. Der macht das super. Und dann, wenn man aber eher vielleicht jemand ist, der in einem Corporate-Umfeld arbeitet, also in einer Firma, wo es Kommunikationsrichtlinien gibt, dann kann man eigentlich ganz gut dem CEO von Vodafone folgen, der Hannes Amtsreiter. Der macht das auch richtig gut, weil der hat natürlich seine Richtlinien, er kann da nicht ausbrechen, er kann nicht zu allem eine Meinung haben. Und trotzdem ist das irgendwie persönlich und die Inhalte sind cool. Ich meine, klar, da steht dann auch nochmal ein Team hinter, ne, die das, nehme ich an, ich weiß nicht, die das entsprechend betreuen. Ja, und sonst, Frank Thelen ist übrigens auch super auf LinkedIn, sowohl auf Instagram als auch auf LinkedIn.
Cool. Erstellst du eigentlich deine Inhalte alle selber? Kommentierst, beantwortest du deine Kommentare alle selber oder hast du ein Team?
Nee, ich hab ein Team mittlerweile, aber die Kommentare beantworte ich noch selber, weil ich immer noch das Gefühl habe, dass ich das selber am besten kann, weil ich halt die Zielgruppe am besten kenne. Also es gibt genug Leute, die auch super sprachlich sind und eben die Sissi beispielsweise, die auch für mich arbeitet, die ist Journalistin und die hilft mir auch bei dem Verfassen zum Beispiel von Artikeln. Das machen wir so ein bisschen in Co-Creation. Aber die Kommentare mache ich selber, ja.
Okay, Thema Cross-Channeling. Ich folge dir ja auch auf Instagram, du bist aber natürlich...
Katastrophe.
Nee, aber ich fand es total interessant, wie unterschiedlich du dich auf den Plattformen bewegst.
Ja, da kannst du jetzt helfen.
Nee, da gibt es keine Strategie. Nein, weil das finde ich super sympathisch, ehrlich gesagt. Weil es macht Spaß, dir auf beiden Plattformen zu folgen, weil auf der einen bist du so super seriös und auf der anderen bist du tatsächlich noch überwiegend privat.
Ja, das stimmt. Der Hintergrund ist eigentlich folgender, dass ich, als ich auf Instagram angefangen habe, ein Thema von mir eben diese Misswahlen waren. Ich habe eben an der Miss Universe Wahl teilgenommen und Deutschland da vertreten. Und das heißt, viele der Leute, die mir da jetzt folgen, folgen mir aufgrund dieser Sache. So, das ist mittlerweile aber nicht mehr mein Inhalt. Ich habe da auch nichts mehr, was ich dazu posten kann, weil
Die holst du auch mit dem E-Roller-Thema nicht
ab. Nee, genau. So, sobald ich da irgendwas poste zum Thema Speaker oder ne Technologie Zukunft, dann kommen erstmal 20 Unfollows und ich denke mir halt so, ja toll, was mache ich denn jetzt? Weil wenn ich eigentlich die Inhalte teilen will, die mich jetzt interessieren, dann werden diese ganzen Leute abhauen. Und ich frage mich, wie kann ich das so umwünschen, dass sie irgendwie doch bleiben? Schwierig. Ich habe noch keine Antwort darauf gefunden. Ja.
Das machen wir dann mal anderen Termin. Ja gut, da geht es ja am Ende natürlich auch um die Community und wie man sie formt, ne?
Ja, ja.
Hast du für LinkedIn Tipps zur Community, zum Community-Building?
Also erstmal ist es auf LinkedIn ja eben so, dass die organische Reichweite noch so hoch ist, dass man gar nicht so viel Anstrengung, ehrlich gesagt, tätigen muss, sondern wenn man einfach gute Inhalte hat und regelmäßig postet, also keine Ahnung, 3-4 Mal die Woche, dann kann man das ganz gut schaffen, sich da so eine Crowd aufzubauen, ohne dass man jemals, also ich bin noch nie jemandem gefolgt oder habe mich noch nie mit ihren Leuten connected, die sind alle zu mir gekommen, weil die Plattform noch so jung ist. Das heißt, das ist eigentlich eine super Möglichkeit, das jetzt zu tun. Und dann, ja klar, muss man sich am Ende überlegen, das fragen mich auch viele, ja, wen darf ich denn da jetzt annehmen oder nicht als Connection, und das muss man halt selber entscheiden. Willst du irgendwie in Richtung Influencer gehen und das ganz groß aufziehen, dann solltest du natürlich ja viele Leuten auch Zugang irgendwie geben. Wenn du sagst, ich pflege das eher so wie mein Telefonbuch, und das kann auch richtig sein, also für manche CEOs ist es wichtiger, 300 Kontakte zu haben, aber die richtigen 300 als 10.000, und da sind ja viele dabei, die eigentlich keinen Mehrwert stiften, dann ist das auch eine Strategie. Also da muss man einfach gucken, was ist das Ziel am Ende auf LinkedIn.
Das ist so witzig, weil genau vor der Frage stand ich vor 3 Wochen. Ich wusste, dieser Termin heute steht an und ich kann hier nicht hinfahren, wenn mein LinkedIn sah aus wie, da war nichts. So, und das Schlimme ist, ich habe die App natürlich im Handy und habe die ab und zu auch geöffnet, weil ich suche auch nach Kontakten ab und an. Manchmal, darf ich das überhaupt erzählen? Manchmal habe ich auch Streit mit Kunden und dann gucke ich sie mir bei LinkedIn an. Und dann, ich brauche dann einfach kurz so ein Bild zu dieser Person, weil ich mir denke, was ist das für ein Mensch gerade?
Und was machst du dann?
Wieso redet der so mit mir?
Druckst du das dann aus und hängst das an deine Dartscheibe zu?
So schlimm ist es nicht. Aber ich hole mir schon immer ein Gesicht zu den Personen auf LinkedIn, weil das unfassbar interessant ist, wie meine Vorstellung da manchmal mit der Realität kollidiert. Aber das nur off the record. Was wollte ich jetzt fragen? Genau. Ich habe dann mich hingesetzt und erstmal schön meinen Lebenslauf da eingetragen, jetzt ohne selber noch aktiv Inhalte irgendwie zu publizieren da, und habe mir eben genau diese die gleiche Frage gestellt. Hatte da, weiß ich nicht, 1000 Suchanfragen schon und wie viel auch immer sich da mit mir verbinden wollten, und habe auch überlegt, nehme ich jetzt irgendwie alle an, weil ich schaffe dadurch Reichweite erstmal auf meinem LinkedIn-Profil, oder suche ich wirklich die Kontakte, die mir auch was bringen? Und dann bin ich eben auf dein Modell gestoßen, dass man dir ja auch folgen kann, und dann das am Ende wahrscheinlich mehr Sinn, wenn man jetzt irgendwie aktiv vorhat, da auch sich als im weitesten Sinne Influencer zu positionieren.
Ja, absolut. Ja.
Gut, dann habe ich da immerhin schon mal das richtig
gemacht. Ja, das ist super. Ja.
Jetzt hast du ja schon mehrmals angesprochen, Thema Algorithmus und organische Reichweite soll auf LinkedIn noch sehr, sehr gut sein. Mhm. Ist das denn immer noch so im Vergleich zu früher? Wie funktioniert dieser Algorithmus? Mhm. Was steckt dahinter? Das ist ja auch in allen anderen sozialen Netzwerken immer die Geheimnisfrage, das Geheimrezept der Plattform praktisch.
Ja, also der verändert sich schon immer ein bisschen, ne? Also grundsätzlich, ich sehe gerade das Vodafone-Gebäude da hinten, das ist ja krass. Da war ich ja vor ein paar Wochen.
Das ist echt krass.
Ja, voll, es ist übrigens eine geile Aussicht. Schade, dass ihr nicht hier seid und das auch sehen könnt.
Celine hat sich nicht lumpen lassen.
Nee.
Für unseren Podcast-Termin.
Also Algorithmus. Der verändert sich immer, deswegen fällt es mir immer so schwer, da eine Aussage zu treffen, weil wenn das in einem halben Jahr jemand anhört, dann sieht die Welt wahrscheinlich schon wieder ganz anders aus. Der war vor 1,5 Jahren für Videocontent definitiv besser, meiner Meinung nach, als er das heute ist. Und es hat sich auch verändert insofern, dass ich zum Beispiel merke, dass jetzt gerade Beiträge nicht mehr so schnell aus meinem Netzwerk ausbrechen. Also vorher war das echt so, dass du schneller noch virale Hits in Anführungszeichen landen konntest, die dann 3 Millionen Klicks bekommen haben, was ja abnormal viel ist. Und das ist mittlerweile nicht mehr so oft der Fall. Also das sind weniger, die dann so ausbrechen komplett. Aber trotzdem ist es noch, also immer noch wahnsinnig gut. Aber klar, es ist nicht mehr so gut wie vor 1,5 Jahren. Ist ja klar, da ist eine Menge Zeit vergangen. Und auch die Profile, die ich jetzt aufbaue, da merkst du schon, es geht immer noch sehr schnell, aber ein bisschen schwerfälliger schon. Also ich würde sagen, jeder, der jetzt noch anfangen will, der sollte das jetzt tun, weil keine Ahnung, wann sich das ändert. Ne? Je mehr Leute aktiv werden, desto weniger Sichtbarkeit kriegt jeder Einzelne. Ist ja logisch. Und es werden im Moment so viele Leute aktiv. Also ich sehe so viele Videos. Als ich angefangen habe, war ich die Einzige, die Videos gemacht hat, gefühlt in Deutschland. Ne? Ja.
Ja, das ist immer der Pionierstatus.
Ja.
Da kann
den ihr ja auch habt.
Genau. Ein Lied von singen. Aber apropos viralen Hit landen. Mhm. Du hast einen sehr, sehr populären Artikel, ich glaube im Sommer oder so diesen Jahres, zum Thema Female Empowerment veröffentlicht. Und vorweg, wer ihn nicht gelesen hat, sollte ihn mal lesen. Ich packe den in die Shownotes hier unter dem Podcast.
Cool.
Ich solidarisiere mich zu 90% mit dem, was du da sagst. Der trägt den medienträchtigen Titel Fuck Female Empowerment. Was stört dich denn so? Fass das mal kurz zusammen. Was stört dich an der Bewegung, die wir gerade vor allem in Deutschland, sage ich mal, der Artikel war ja auf Deutschland bezogen.
Genau.
Was stört dich da dran? Was läuft da falsch?
Naja, was stört mich daran? So richtig stören kann man vielleicht gar nicht sagen, sondern das ist einfach so eine Beobachtung, die ich jetzt über die letzten Monate und das letzte Jahr irgendwie hatte. Und ich habe das Gefühl, da schafft man gerade mehr Unterschiede zwischen Männern und Frauen, als dass wir eben an diesem Thema Gleichberechtigung arbeiten, weil wir halt immer so dieses ständige Female betonen. Es gibt Events nur noch für Female. Also ich meine, wir wollen ja eben Männer und Frauen fördern und alle gleichberechtigt sein. Also warum trennen wir das denn jetzt auf einmal? Ne? Und das ist mir irgendwie aufgefallen, und ich habe auch das Gefühl, dass du hast es vorhin schön formuliert, es ist so ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, die Bewegung, meiner Meinung, weil ich glaube, das schüchtert auch viele Frauen ein. Also es ist überhaupt nicht verwerflich, im Jahr 2019 einfach eine Familie zu haben, für die da zu sein, sich vielleicht eher für ein Hausfrauenleben zu entscheiden und irgendwie noch ein Ehrenamt nebenbei zu pflegen. Das ist genauso viel wert wie eine krasse Karriere im Konzern. Und ich glaube, durch dieses ganze Female Empowerment Movement, durch diese Bewegung, fühlen sich manche Frauen, das ist tatsächlich auch das Feedback gewesen, solche Nachrichten haben mich tatsächlich erreicht, minderwertig, weil die sagen, ich habe das Gefühl, ich muss jetzt eine Karriere machen, ich will das aber gar nicht, aber ich habe das Gefühl, ich werde dann so belächelt, weil ich das einfach nicht will. Und das finde ich ist absolut das falsch und nicht gut. Und der Titel ist natürlich krass, Fuck Female Empowerment, aber letztendlich habe ich nichts gegen Frauenförderung. Ich fördere auch Frauen, ich fördere aber auch Männer, und das ist halt der Punkt. So, ich finde, man sollte einfach die fördern, die am besten sind, und nicht aufgrund des Geschlechts einen oder anderen bevorzugen.
Ja, Also ich, wie gesagt, ich unterschreibe das zu 90%. Ich habe auch das Gefühl, dass wir da übers Ziel 2019 auf jeden Fall hinausgeschossen sind, was ja den Druck auf Frauen zusätzlich einfach nochmal erhöht hat, der ja irgendwie eh schon groß ist, wenn man am Struggeln ist auch so ein bisschen. Und ja, dieses auf Zwang Karriere machen ist auch auf jeden Fall nicht das Nonplusultra im Leben. Ne? Ich glaube, da wird oftmals auch natürlich viel jetzt auch über Instagram und mit diesem Begriff Girlboss und so irgendwie auch ein falscher, falsches Bild vermittelt oftmals. Und kleiner Ausblick für 2020. Ich habe mir da jetzt Ende des Jahres wirklich nochmal Gedanken drüber gemacht, so wie kann man das vielleicht oder wie kann ich das durch das, was ich mache, eventuell nochmal ein bisschen in eine bessere Richtung lenken und werde tatsächlich mal so einen Monat lang so ein Special machen mit jemandem, der sich bewusst gegen Kinder und für die Karriere entschlossen hat und cool. Was sind seine Motivationen und dann wirklich 2 Wochen später jemand, der 4 Kinder hat und aber auch irgendwie ein Business runnt und irgendwie beides gewuppt kriegt beziehungsweise sagt, hey, wenn, dann entscheide ich mich immer für meine Familie, ist doch klar. So, für die ist das gar kein... Da gibt es gar nicht schwarz oder weiß.
Das klingt nach Verena Pauster. Da willst du noch nicht verraten.
Nee, kann ich ja nicht verraten. Ich bin auch noch in der Findungsphase. Ich habe 2 Kandidaten und die...
Okay.
Ja. Aber vielleicht hole ich die auch noch dazu.
Ja.
Nee, aber das wird es auf jeden Fall geben, cool. Weil ich finde das auch nicht gut, diese Entwicklung. Das ist, wir stehen eh schon alle so unter Druck. Warum jetzt noch sich da noch mehr aufhalten?
Ja.
Aber na gut. So viel zu diesem Thema. Eine andere Frage. Bei LinkedIn geht es ja jetzt, um nochmal den Bogen zu LinkedIn zu kriegen, hauptsächlich um digitales Networking, könnte man sagen. Mhm. Ja, auch, also jetzt auch im B2B-Bereich. Networken Frauen nicht nur digital, sondern auch im echten Leben. Du bist ja auf vielen Events und machst viele Workshops. Networken Frauen anders als Männer? Wenn ja, wie? Und was können wir uns vielleicht von Männern abgucken als Frauen?
Eine sehr treffendes Beispiel hat die Sheryl Sandberg in ihrem Buch beschrieben. Das ist ja eben die Geschäftsführerin von Facebook und sie hat da geschrieben, dass ich erinnere mich nicht mehr genau, also bitte nagelt mich da drauf nicht fest, lest es nach. Ich zitiere sie auch in meinem Artikel übrigens, also da kann man das Zitat auch nochmal wörtlich finden, aber die Situation ist in etwa so, dass ein Meeting beginnt und alle stehen halt noch so rum, ne, trinken irgendwie was, holen sich einen Kaffee, was zu essen und dann heißt es, ja, please take a seat. Und was passiert? An dem Tisch sind irgendwie nur eine gewisse Anzahl an Plätzen und die Männer setzen sich mit der vollsten Selbstverständlichkeit direkt, zack, boom, an die Mitte von dem Tisch, hocken sich dahin, machen sich bereit und die Frauen bleiben halt so stehen, sammeln sich auch direkt zusammen. Alle Frauen gehen in so einer Gruppe, bleiben so neben dem Tisch stehen und warten erstmal, beobachten das so und dann sagt die Sheryl Sandberg halt sowas wie, ja, kommt doch hier nach vorne und nimmt bei uns Platz und denen sagen sie, nee, ist schon okay, wir bleiben hier hinten stehen. So, und das ist so bezeichnet, finde ich. Und das ist auch das, was ich immer wieder erlebe und immer wieder sehe. Und ich glaube, da brauchen wir Frauen einfach ein bisschen größere Eier, um einfach mal da das genauso zu machen, also einfach vorzupreschen. Oder ich meine, nehmt euch einfach mal vor, wenn ihr jetzt auf einer Konferenz seid oder irgendwo in einem Meeting unterwegs seid und ihr seid zum Beispiel alleine, das ist auch so eine Sache. Männer haben, wenn sie alleine auf ein Event gehen, haben die da keine Angst oder fühlen sich irgendwie unsicher. Wenn ich das so beobachte in meinem direkten Umfeld, ja, gehst du da hin? Ja, weiß nicht, sollen wir zusammen gehen? So, ich gehe auch alleine auf Events, was soll das? Ich gehe übrigens nur auf Events, wo fast nur Männer sind. Ja, und ich kenne da keinen. Und ich gehe dann trotzdem einfach hin zu so einer Runde Männer und sag so, hi, ich bin Celine, was macht ihr so? Ne? Also einfach sich trauen, da mal hinzugehen, so eine Gruppe mal zu crashen und die sind meistens überrascht und voll total willkommen heißend irgendwie, ne, integrieren dann sofort, ah ja, cool, was machst du? Also die sind ja auch interessiert. Ich verstehe halt nicht, woher diese Angst bei Frauen oftmals kommt und ich glaube, da müssen wir einfach, ja, mutiger werden.
Ja, was ich auch relativ bezeichnend finde, ist, ich war jetzt zuletzt, vor ein paar Monaten, hat ein neuer Coworking Space in Köln aufgemacht und da kamen auf einmal ganz, ganz viele Frauen, die auch auf Instagram und so weiter, ich sag mal so eine Art, das waren so Beraterinnen, viele hatten Online-Kurse und so weiter, diese Schiene.
Ja.
Und die kamen auch angeprescht und angewieselt und haben sich auch direkt connected und dachte ich, ach ja, cool und so weiter. Und waren aber auch wirklich wieder nur Frauen. Mhm. Und die meinten dann auch direkt untereinander, ich habe das so ein bisschen die Gespräche mitgehört und kamen natürlich auch zu mir, weil ich habe da einen Vortrag gehalten und so weiter.
Cool.
Und meinten, ja, wir müssen auch mal was zusammen machen.
Ja. Genau. So. Oh, das sehe ich immer wieder.
So, na, also, ja, gerne.
Ja, ja.
Aber was? Also, ich hatte mit ganz, ganz vielen von denen gar keine beruflichen Überschneidungen. Mhm. Und war auch, also, wir können uns super gerne austauschen, auf einen Kaffee treffen und so weiter. Mhm. Aber warum müssen wir denn beruflich dann immer direkt was zusammen machen?
Ja,
weil wir alleine uns irgendwie nicht trauen.
Ja,
weißt du? Absolut. Oder woran liegt das? Also es ist total absurd oftmals. Deswegen, das fällt mir ganz häufig auf diesen Events.
Total, absolut, ja. Absolut.
Gut. Hast du denn irgendwie grundsätzlich Tipps für den beruflichen Alltag, um selbstbewusster zu werden? Also wie überwinde ich mich denn jetzt tatsächlich, weißt du? Kann ich mir die vielleicht irgendwo anders herholen? Kann ich mir da irgendwo was abgucken vielleicht?
Ja, also ich glaube, das Wichtigste ist, dass man einfach diese Angst ablegt. Also die Frage ist ja, was soll denn passieren? Also es kann nichts passieren. Du kannst eigentlich nur weiterkommen. Es wird dich mit Sicherheit nicht zurückschmeißen, weil wenn du nichts machst, ist das immer schlimmer, als irgendwas einfach mal zu machen und das auszuprobieren. Und ich finde gerade dieser Aha-Moment, dass wenn man sich einfach mal traut, was zu sagen, und da kann man ja mit so kleinen Sachen üben, ne? Es ist irgendwie mal ein Meeting und man sitzt da irgendwie mit 10 Leuten und man denkt die ganze Zeit, ich würde jetzt am liebsten das und das sagen. Und dann, ja, dann muss man einfach mal was einschmeißen in die Runde und einfach mal sagen, hey, ich finde das aber so und so. Und auch Nein sagen ist so wichtig. Und ich glaube, das ist auch eine Sache, wo Frauen vielleicht auch eher es allen recht machen wollen. Wir müssen es nicht allen recht machen. Und das ist ganz wichtig. Aber was vielleicht auch noch ein Tipp ist, was ich immer mache, ich gehe in jedes Gespräch, also auf jedes Event, auf das ich gehe, mit einem Ziel. Also wenn ich mit irgendwem spreche, habe ich ein ganz genaues Ziel. Also ich weiß genau, was ich von dem haben will und ich weiß auch, was ich dem eventuell bieten kann oder wie ich dem helfen kann. Und das ist ja der Punkt an Networking. Ich habe gar keine Zeit auf Events zu gehen, um zu networken. Also sorry, ich mache das mit einem Plan und einem Ziel. Also ich weiß ganz genau, wo ich hingehe und mit wem ich da sprechen will und das mache ich dann auch, bis ich das erledigt habe. So, ne? Also nicht networken um des Networkens willen, sondern wirklich überlegen, was könnte ich mit dem machen? Und manchmal fällt einem das auch in dem Gespräch auf. Ne? Also ich habe jetzt schon gleich 3 Sachen, die ich dich fragen muss hier off the record, wo du mir vielleicht helfen kannst und dann gucken wir mal, wo ich dir helfen kann. Also da muss man irgendwie ein Ziel im Kopf haben und nicht planlos da losstürmen.
Ja, und die könnt ihr dann alle vorher bei LinkedIn schon mal digital antasten, sage ich mal. Da kann man ja schon mal sich irgendwie vielleicht connecten, vielleicht kommentieren mal einen Beitrag von jemandem oder so. Also würde ich das machen. Ich würde im digitalen Raum anfangen, wenn ich mich im echten Leben nicht traue und dann gucken, dass man sich vielleicht, dann hat man, im besten Fall erinnert sich der andere gar nicht an dich und dein Kommentar irgendwo im sozialen Umfeld, in digitalen Medien. Aber man hat so das Gefühl, man hat schon mal eine Form von Interaktion gehabt.
Ja.
So geht's mir. Jetzt coachst du ja auch nicht nur Firmen hinsichtlich Formatentwicklung, Innovationsmanagement und so weiter und so fort, sondern ich glaube auch Unternehmer und Unternehmerinnen, beziehungsweise in diesem Corporate-Umfeld. Mhm. Auch das ist ja irgendwie ein Riesentrend für 2020, sich als Unternehmer oder besser gesagt als Unternehmerin vor allem selbst zu vermarkten. Warum ist das heutzutage so wichtig?
Ja, also man sagt ja immer so schön, deine Personal Brand ist, was die Leute sagen, wenn du aus dem Raum gehst. Und so lässt sich das auch in die digitale Welt übertragen. Also wenn du jemanden auf einer Messe triffst, dann ist deine Personal Brand das, was die Leute abends finden, wenn sie dich googeln. So, dann hast du so eine Visitenkarte und dann googelst du, wer ist das denn eigentlich? Und das, was sie da finden, ist deine Personal Brand. Und jetzt gibt's eigentlich 2 Optionen. Entweder du überlässt das den anderen, was da über dich gefunden wird und was da steht, deinem Arbeitgeber, deiner Fußballtruppe, wo du irgendwie mal mit dem Foto drin bist. Oder du beeinflusst das selber und steuerst die Richtung, die inhaltliche Richtung, um die es da geht. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig und auch einfach eine Pflicht von jedem, vor allen Dingen jungen Menschen heutzutage, diese Online-Personal-Brand zu pflegen. Und das kann man eben, wenn man entsprechend aktiv ist auf den Netzwerken, das pflegt und sich da engagiert, dann kann man das mit beeinflussen, was Leute über dich finden. Und das sollte jedem Anliegen sein.
Finde ich super. Probiere ich auch immer wieder. Ich google mich auch tatsächlich in regelmäßigen Abständen. Denke mir so, so
ich auch ab und zu.
Ja, am Ende.
Ja, klar.
Insbesondere Frauen, glaube ich, haben aber auch oft Bedenken, wie sie sich jetzt im Internet erfolgreich darstellen können. Beziehungsweise, wie sie ihre auch beruflichen Erfolge jetzt nur im digitalen Umfeld feiern dürfen, in Anführungszeichen. Ich finde, das ist immer ein ganz schmaler Grat bei vielen. Ich folge auch viele Unternehmerinnen, um zu gucken, hey, was ist in der Szene so los und welche Formate, Wege und kommunikative Ansätze verfolgen die, um sich selbst zu vermarkten. Mhm. Ich finde, es ist immer ein ganz schmaler Grat zwischen Selbstdarstellung und Selbstbeweihräucherung und wirklich ehrlicher Selbstvermarktung. Also es ist so ein Oversharing oft. Ja? Wie findet man da den Mittelweg? Wie machst du das bei dir?
Gute Frage.
Bauchgefühl.
Bauchgefühl, ja, absolut. Das ist irgendwie ein Gefühl und ja, einfach nicht überheblich sein. Also ich glaube, überheblich sein, das kann ganz schnell gefährlich sein und nach hinten losgehen. Und da einfach auch ja seine Stärken, aber auch irgendwie seine Schwächen und seine Fehler kennen und einfach am Ende auch ehrlich sein. Ne? Also Social Media, klar, du kannst irgendwie deine Stärken ja in den Vordergrund rücken. Das ist ja, wäre ja auch blöd, wenn man über seine Schwächen nur spricht. Aber man muss irgendwie ehrlich bleiben und das muss authentisch sein. Und ich glaube, wenn die Leute einem sagen, du siehst ja ganz anders aus als auf Instagram oder du wirkst ja ganz anders als auf Instagram, dann läuft da irgendwas falsch. Und da bin ich immer froh, wenn so ein Feedback kommt, du bist ja wirklich genauso wie in deinen Videos. Da freue ich mich total, weil das sollte das Ziel sein.
Cool. Hast du vielleicht noch ein persönliches Best Practice im Unternehmerinnen- oder Unternehmer meinetwegen Bereich? Aber natürlich, ich glaube, viele der Zuhörer hier interessiert irgendwie natürlich auch, wie Frauen das machen, weil das ist irgendwie nochmal eine andere Kiste und wir tun uns da irgendwie eher schwer. Gibt es so einen Unternehmerinnen-Best Practice, den du vielleicht auf Instagram, LinkedIn und so weiter folgst, die das wirklich exzellent macht, im Sinne von diese Schere zwischen Oversharing und Selbstvermarktung wirklich irgendwie perfekt einschlägt?
Schwierig. Ich muss gerade mal überlegen, wer macht das denn besonders gut?
Also auch gerade dieses Verhältnis zwischen privat beziehungsweise, ne, so wie du das sagst. Vielleicht bist du es auch selber, Celine.
Nee, das wäre jetzt wieder das Überhebliche. Das würde ich niemals sagen. Nee, ich sehe da ganz viel Potenzial noch, wo ich noch überhaupt gar nicht alles perfekt mache. Wer das ganz gut macht jetzt, wer mir spontan einfällt, ich müsste wahrscheinlich kommen mir gleich nach dem Gespräch 100 Namen. Aber jetzt spontan fällt mir die Verena Pauste ein. Das ist eben auch eine Unternehmerin, die die Haber Digitalwerkstatt gerade leitet oder da eben ja Geschäftsführerin ist, die Fox & Sheep gegründet hat und die eben auch Kids hat und das einfach eine nette Mischung ist. So, die promotet letztendlich auch immer ihr Unternehmen, weil das einfach auch einen schönen Zweck hat, irgendwie, dem sie da dient und dem sie da beiträgt mit ihrem Projekt. Und erzählt aber auch immer mal was so aus ihrem Privatleben. Also die, finde ich, macht das ganz gut.
Ja, der folge ich auch echt gerne.
Ja.
Die finde ich auch, ist eine tolle Frau, die
total
super gute, wichtige Arbeit macht, ehrlich gesagt. Noch zwei Fragen, persönlicher, noch mehr persönlicher Natur. Ich muss das einfach fragen, weil es halt sehr offensichtlich, also es springt halt einem ins Auge. Ihr seht Celine jetzt nicht, ihr werdet ihr hoffentlich nach dem Podcast folgen. Sie ist super hübsch, hat lange blonde Haare, hat eine tolle Figur, trägt ein Kleid und so weiter. Also wirklich auch einen sehr femininen Look. Und du hast natürlich diese Vorgeschichte in Anführungszeichen mit der Misswahl, die du gewonnen hast und so weiter. Begegnet man dir oft mit Vorurteilen, blöd gefragt, weil du eben eine attraktive Frau bist? Unterschätzt man dich vielleicht auch häufig auf den ersten Blick?
Also ehrlich gesagt, wenn ich damit Probleme habe, dann ist das immer mit Frauen. Und das ist ja wieder das Traurige eigentlich. Ne? Also das ist dann oftmals, dass ich von denen kritisch beäugt werde. Und auch Mädels, die mich nicht kennen, sagen, ich bin arrogant oder so. Da frage ich mich halt immer, woher nehmen die diese Annahme? Und ansonsten habe ich damit ehrlich gesagt keine Probleme. Und das ist auch echt was, was gestern habe ich dieses Video gesehen, ich weiß gar nicht, wie die in echt heißt, Emrata. die hat irgendwie ein Video geteilt, was mein Bruder mir geschickt hat, weil das mal jemand war, der auch was sagt, was ich eben auch empfinde und oftmals eben, ja, dieses Female Empowerment ja nicht so mein Ding ist, aber die hat was Schönes gesagt und die hat auch gesagt, ja, ich finde, dass wir 2019 sollen Frauen sexy sein dürfen und bauchfrei tragen können und nicht gleichzeitig dann Probleme haben, ernst genommen zu werden. Und das finde ich, ist halt genau der Punkt. Und ich bin auch eine Frau und ich liebe es, irgendwie Kleider zu tragen, hohe Schuhe. Ich liebe High Heels. Übrigens, ich finde es total schrecklich, dass High Heels so uncool geworden sind und man in Club nicht mehr mit 15 Zentimeter Absätzen gehen kann. Das ist nämlich total mein Ding. Also ich finde, man sollte beides sein dürfen. Und ich habe damit Gott sei Dank nicht viele Probleme. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass wenn man die ersten 3-4 Sätze mit mir wechselt, man schnell merkt, dass da irgendwie ja noch mehr dahinter steckt. Aber eben, wenn man die nicht mit mir wechselt, gibt es oftmals Vorurteile. Und dann ist das aber eher von Frauen, als das von Männern ist.
Ja, interessant. Letzte Frage, und das ist etwas, was ich mir jetzt vorgenommen habe, jeden am Ende eines Podcasts zu fragen. Ja. Man merkt richtig, du bist involviert, du bist engagiert, du brennst für das, was du tust und du liebst das und du bist da irgendwie total angekommen. Das kann ja nicht jeder von sich behaupten, sondern wahrscheinlich eher die wenigsten. Wie finde ich denn das, was mir Spaß macht, beziehungsweise meine Passion? Hast du einen Tipp?
Nicht danach suchen. Also ich habe das ganze Studium lang überlegt, was ich machen will und irgendwie auch mich so ein bisschen unter Druck gesetzt. So, hey, irgendwie, was mache ich denn jetzt? Jetzt sind es nur noch 2 Jahre. Jetzt ist es nur noch ein Jahr, nur noch ein halbes Jahr, bis irgendwie das Berufsleben dann anfängt. Und ich glaube, dass das Schlimmste ist, danach zu suchen, weil das ist keine Suche, die man irgendwie timen kann und dann fertig ist. Und ich glaube auch immer noch, mein Ziel kann sich nochmal ändern. Also ich bin auch vielleicht noch nicht angekommen. Jetzt gerade fühle ich mich ganz wohl, aber es kann sich ja auch immer nochmal ändern, die Richtung. Und ich glaube, das Wichtige ist, dass man sich einfach von seinen Interessen erstmal leiten lässt. Also das, was ich gemacht habe, ist immer einfach zu überlegen, worauf habe ich jetzt gerade Lust? Was macht mir jetzt gerade am meisten Spaß? Und das dann zu verfolgen, bis sich das vielleicht nochmal wieder ändert. Und da auf jeden Fall immer auf das zu setzen, was einem Spaß macht. Und meistens sind das auch die Dinge, die man gut kann. Und da bin ich mir sicher, findet dann jeder irgendwie seinen Platz und seine Nische. Und ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig, da einfach auf sein Bauchgefühl zu hören und seine Interessen vor allen Dingen zu verfolgen. Und nicht das, was vielleicht viel Geld bringt oder besonders klug klingt für andere. Das ist nämlich im Endeffekt, ehrlich gesagt, scheißegal.
Cool, schönes Schlusswort. Vielen Dank für das Gespräch. Es hat mir riesengroßen Spaß gemacht. Ich bin alle meine Fragen zu LinkedIn auch losgeworden, die mir selber auf der Seele brannten. Ich lege ab morgen los und werde da eigene Sachen mal hochladen, habe ich mir überlegt. Für euch vielleicht noch ganz interessant, ich habe Celine auch noch nie vorher getroffen. Also wenn, hatten wir nur digital Kontakt. Ja. Und it's a vibe.
Ja, voll. Nee, vielen, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, dass wir uns jetzt mal live kennengelernt haben. Danke dir.
Ja, dann viel Spaß bei deinem Workshop. Hier ist ja schon alles aufgebaut.
Danke, ja.
Lust auf mehr Infos zum Podcast? Hilfreiche Links oder mehr zum heutigen Gesprächspartner? Dann ab auf akschmitz.com. Daily Updates gibt's bei Instagram unter babygotbusiness. See you next time.